Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Caroline Edtstadler von der ÖVP steht nicht mehr für eine nächste Regierung als Ministerin zur Verfügung. Diese Nachricht ist am Wochenende für viele sehr überraschend gekommen. Warum Edtstadler sich mal aus der ersten Reihe der Spitzenpolitik zurückziehen will und ob da ein Zwist mit ÖVP-Chef Karl Nehammer dahinter stecken könnte, darum geht's heute. Und wir fragen auch, wie es eigentlich in der Regierungsbildung gerade so läuft und warum Herbert Kickl zwar nicht Kanzler werden dürfte, aber offenbar trotzdem ziemlich zufrieden mit der Situation ist. Katharina Mittelstädt, du bist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler hat also am Wochenende verkündet, dass sie in der nächsten Regierung nicht mehr dabei sein will. Was hat sie denn genau bekannt gegeben?
Caroline Edtstadler hat am Samstag der Kronenzeitung mehr oder weniger gesteckt, offenbar, dass sie eben für ein Regierungsamt nicht mehr zur Verfügung steht. Kurz nochmal zur Erinnerung, aktuell ist Caroline Edtstadler eine sogenannte Kanzleramtsministerin mit der Zuständigkeit Verfassung und Europa.
Okay, und was hat sie zu den Gründen für diesen Schritt zurück gesagt?
Also in der Kronenzeitung wird sie mit ein paar Aussagen zitiert. Sie sagt da unter anderem, ja, dass es ihr eben ein Anliegen sei, dass sie wirtschaftlich unabhängig ist, dass das eben auch gerade für Politiker und Politikerinnen enorm wichtig ist, um eben dann auch frei entscheiden zu können. Ah ja, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt. Sie plant offensichtlich eine Anwaltskanzlei zu eröffnen, und zwar in Salzburg, ihrem Heimatbundesland. Also sie möchte wohl mehrheitlich wieder zurück in ihre Heimat ziehen. Wobei sie Nationalratsabgeordnete bleiben wird, das hat sie auch schon angekündigt. Also ein ganz klarer Zurückzug aus der Spitzenpolitik ist es in diesem Sinne eben doch nicht. Sie bleibt Nationalratsabgeordnete. Das wiederum hat sie so begründet, dass sie bei der Nationalratswahl auch schon für Salzburg die Spitzenkandidatin war und da auch einiges an Vorzugsstimmen bekommen hat und auch in Salzburg die ÖVP ganz gut abgeschnitten hat. Und da meinte sie dann eben, ja, also das sieht sie jetzt irgendwie als ihren Auftrag, dass sie die Interessen ihres Bundeslandes weiter vertritt im Nationalrat, aber eben für eine Regierung steht sie nicht mehr zur Verfügung.
Katharina, so wie das jetzt daherkommt und vor allem auch so überraschend, klingt es aber doch, als würde mehr dahinter stecken, oder?
Ja, definitiv. Also sie hat sich, glaube ich, nicht einfach aus dem Nichts überlegt, sie wird jetzt Anwältin und möchte nicht mehr Teil einer Regierung sein. Sie ist ja schon relativ lange Regierungsmitglied oder mehr oder weniger Regierungsmitglied. Sie hat begonnen als Staatssekretärin. Da bekommen wir dann immer böse Anrufe von Leuten, die es ganz genau nehmen, weil Staatssekretäre sind eigentlich nicht formal Teil der Regierung. Mhm. Aber das war schon im Jahr 2017. Also sie war eigentlich eine Erfindung von Sebastian Kurz, wenn man so möchte. So ist sie in die Politik damals gespült worden. Und ja, seither war sie eine Politikerin, die, glaube ich, immer mehr an Profil aufbauen konnte und zum Schluss durchaus auch so etwas wie das weibliche Gesicht der ÖVP-Bundespartei. Das wiederum war für nicht alle ganz ideal, wenn man so möchte, weil sie immer wieder auch als eine potenzielle Nachfolgerin für ÖVP-Chef Karl Nehammer gehandelt wurde, sollte der irgendwie abgelöst werden irgendwann. Und das ist wiederum logischerweise für Karl Nehammer nicht so besonders angenehm. Und ich höre schon seit längerer Zeit aus der ÖVP, dass es zwischen Caroline Edtstadler und Karl Nehammer massiv kriselt, dass die zwei sich immer wieder in die Haare bekommen, dass es da Meinungsverschiedenheit gibt und dann auch zuletzt die Geschichte mit dem EU-Kommissar.
Genau, Caroline Edtstadler wäre ja gern EU-Kommissarin geworden.
Ja.
Ich denke mal, sie wäre ja als doch auch für EU- und Verfassungsagenten zuständige Ministerin durchaus prädestiniert gewesen dafür, oder?
Ja, vor allem jetzt rückblickend fast noch mehr, muss man sagen, weil inzwischen weiß man ja, dass Magnus Brunner, der schlussendlich nominiert wurde von Österreich oder von Karl Nehammer für Österreich als EU-Kommissar, die Agenten Migration und Inneres bekommt. Und da ist Caroline Edtstadler ganz klar die Kandidatin, die ein viel passenderes Portfolio mitgebracht hätte. Sie hat im Innenministerium als Staatssekretärin begonnen. Sie hat sich als Juristin immer auch für Themen wie Asyl und Migration etc. interessiert, dazu auch regelmäßig geäußert. Also das ist eigentlich ihr Themenkomplex, wenn man so will. Und ja, sie wäre natürlich geeignet gewesen. Es war auch ganz klar, dass sie das gerne gemacht hätte. Aber Karl Nehammer hat sich trotz allem und eben gegen ihre Bestrebungen für den anderen Kandidaten Magnus Brunner entschieden. Ich weiß auch aus ihrem Umfeld, das war für sie tatsächlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
Warum, jetzt mal naiv gefragt, wäre es für Nehammer, wenn sie als Konkurrentin für ihn gehandelt wurde, nicht sogar ein angenehmer Weg gewesen, diese Konkurrentin aus der Regierung anderswo unterzubringen?
Ja, ich finde, du hast recht. Man könnte das aus strategischer Sicht so betrachten. Gleichzeitig ist Magnus Brunner ein zweiter Kandidat gewesen. Eigentlich waren es Edtstadler und Brunner eben die beiden, die immer namentlich genannt wurden, wenn es um eine Nachfolge von Nehammer geht. Jetzt will ich Karl Nehammer nicht unterstellen, dass er deswegen Magnus Brunner genommen hat, aber wenn man strategisch betrachtet hat, konnte er so trotzdem einen Konkurrenten zur Seite räumen, wenn man so will. Caroline Edtstadler, das erzählt man sich zumindest so in der ÖVP, hat das offensichtlich einfach wirklich nicht geben wollen und irgendwie nicht gegönnt.
Ist sie dann jetzt vielleicht auch aus einem gewissen Stolz heraus von selber gegangen, bevor sie womöglich gegangen wird, also in einer nächsten Regierung gar kein Ministerium mehr bekommen würde?
Also es hieß in der ÖVP doch jetzt schon mehrere Wochen und Monate lang, womöglich wird es sie tatsächlich gar nicht nochmal zur Ministerin machen, das Verhältnis ist schlecht, er umgibt sich auch lieber eben mit loyalen Personen, kann man mir vielleicht auch nachvollziehen. Es kam dann allerdings dazu, dass bei den Sondierungsverhandlungen, die ja jetzt aktuell laufen mit der SPÖ, Kernteams zusammengestellt wurden von Leuten, die für jede Partei verhandeln. Und da hat Karl Nehammer Caroline Edtstadler auch in sein Kernteam geholt. Das haben viele eigentlich so gedeutet, dass er wohl auch Caroline Edtstadler dann doch auch wieder zur Ministerin machen dürfte. Also ich weiß es nicht. Das weiß auch sonst, glaube ich, außer Karl Nehammer wohl kaum jemand, ob er vorhat, es die zur Ministerin zu machen oder nicht. Das ist natürlich auch nicht ganz klar, ob es ein Ressort gegeben hätte für die ÖVP, das passend gewesen wäre. Ich habe immer mal wieder gehört, Caroline Edtstadler hätte sich fürs Innenressort interessiert. Aber das Innenministerium ist in der ÖVP recht traditionell durch einen Niederösterreicher besetzt. Jetzt eben mit Gerhard Kahner auch mit einem Niederösterreicher besetzt, der es bestimmt auch gerne bleiben würde. Die zweite Option wäre ein Justizministerium. Sie ist ja Juristin, sie war auch Richterin, das für sie passend gewesen wäre. Da ist aber immer wieder so zumindest irgendwie, gibt es so ein Munkeln, ob es nicht vielleicht einen unabhängigen Justizminister, eine unabhängige Justizministerin geben könnte in der nächsten Koalition. Also das war einfach noch unklar. Ich würde mal behaupten, es wusste tatsächlich derzeit noch niemand, ob sie ein Amt bekommen hätte oder nicht.
Dass sie jetzt nach Salzburg zurückgeht, hat sie ja durchaus auch mit der Botschaft verknüpft, dass ihr eben Salzburg so am Herzen liegt und dass sie da ja auch so viel Zustimmung bekommen hat bei der Wahl. Ist das ein Signal, dass sie vielleicht Ambitionen in der Landespolitik haben könnte?
Das ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sie diese Ambitionen hat. Allerdings ist es, glaube ich, wirklich eine nicht besonders wahrscheinliche Variante, dass Caroline Edtstadler die nächste Landeshauptfrau von Salzburg wird. Obwohl Caroline Edtstadler aus Salzburg kommt, ist sie nicht felsenfest in ihrer Landesgruppe verankert. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, sie ist ja eigentlich durch Sebastian Kurz so ein bisschen in die Spitzenpolitik geholt und gespült worden und jetzt weniger über die vielleicht andere klassische Schiene, dass man zuerst in einer Landespartei sich irgendwie profiliert und dann weitergereicht wird in die Bundespolitik. Und es wird zwar der aktuelle Landeshauptmann von Salzburg, der ÖVP-Politiker Haslauer, ganz bestimmt in absehbarer Zeit, er ist 68, einmal sein Amt übergeben. Es gibt allerdings bereits einen designierten Nachfolger, den er auch genau so schon bezeichnet hat. Und das ist Stefan Schnöll. Und auch Caroline Edtstadler hat sich eigentlich schon für Schnöll ausgesprochen als Nachfolger von Haslauer.
Und wäre es eigentlich auch denkbar, dass Caroline Edtstadler das jetzt so als Saison auf der Ersatzbank betrachtet? Also es ist ja klar, dass wahrscheinlich eine Dreierkoalition kommen könnte und dass eine doch eher experimentelle, mitunter auch schwierige Regierungsperiode wird, dass sie sich denkt, ich schaue mir das jetzt mal aus der Ferne an, ich habe gerade kein schlechtes Standing und komme dann im Fall in einer anderen Regierung, in der ich auch von der Führung mehr geschätzt werde, zurück?
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so ist. Wir wissen es natürlich nicht. Man kann nicht in Caroline Edtstadler hineinschauen. Ich habe aber durchaus auch mit Leuten aus der ÖVP gesprochen, die das für möglich halten, dass das der Hintergrund sein könnte. Also, dass sie sich da jetzt eben mal rausnimmt, um abzuwarten. In der ÖVP ist ja diese Dreiervariante, die jetzt im Raum steht, eben mit NEOS und SPÖ, schon eine, die sehr viele mit sehr vielen Skepsis betrachten, ob eine Dreiervariante überhaupt halten kann. Und was dann da möglich ist, ob man sich da womöglich auch mehr gegeneinander ausspielt, weil es eben sehr unterschiedliche Interessen gibt in den verschiedenen Parteien. Und ja, natürlich, da könnte dann irgendwann, sollte das alles nicht klappen, eine Neuaufstellung der ÖVP nötig werden, jetzt mit ganz vielen Konjunktiven, weil ich meine, es steht noch nicht mal eine Dreiervariante, also wir sind davon noch ganz weit entfernt, aber natürlich, wenn man in die fernere Zukunft denkt. Und ja, da wäre womöglich dann Caroline Edtstadler zumindest, könnte das ihre strategische Überlegung sein, nicht schon irgendwie durch diese Regierung in irgendeiner Form verbraucht, sondern könnte dann von außen wieder ins Spiel gelangen.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Apropos Regierungsbildung, wie läuft's denn da im Moment?
Also ganz grundsätzlich war da jetzt mal Pause. Also auch die Regierung war in den Herbstferien oder die Regierungssondierer waren in den Herbstferien. Diese Woche geht es weiter. Morgen am Dienstag werden sich ÖVP und SPÖ wieder zusammensetzen. Ich glaube so um die Mittagszeit wieder im Palais Epstein und über mehrere Stunden miteinander sondieren. Es ist dann gleich nochmal ein Termin für den Mittwoch angesetzt. Und so wurde mir das vorhin erklärt, es ist noch nicht ganz klar, ob dann nach dieser Woche schon feststeht, wahrscheinlich eher nicht, ob man tatsächlich sich in richtige, detaillierte Koalitionsverhandlungen gemeinsam begeben wird. Und ansonsten ist jetzt einfach mal vereinbart zwischen den beiden Parteien, dass in jeder Woche 2 Tage sondiert werden, solange bis man sich sicher ist, dass man in Koalitionsverhandlungen geht.
Trotzdem ist ja eigentlich von Minute null an, als ÖVP und SPÖ in Gespräche gegangen sind, herumgesponnen worden, wer welche Ministerien bekommen könnte und wer da in einer möglichen Regierung personalienmäßig vertreten sein dürfte. Was weiß man denn darüber?
In den Parteien wird das gerne abgestritten und es wird dann gesagt, ja, also es geht zuerst natürlich nur um die Themen und wo man sich findet und nicht. Und ganz am Ende steht dann die Personaldiskussion. Das stimmt so ganz bestimmt nicht. Natürlich wird in Parteien darüber nachgedacht, wer was werden könnte. Es ist aber doch so, dass dann verschiedene Varianten durchgespielt werden. Also es gibt ganz bestimmt keine fixfertige Liste, wo jetzt oben steht, wer welche Ministerien bekommt. Dafür ist es tatsächlich viel zu früh. Es gibt eben verschiedene Kandidaten für unterschiedliche Positionen. Und dann natürlich ist es Teil der Verhandlungen, dass dann schlussendlich definiert wird, wer bekommt tatsächlich welches Ressort. Wie werden die Ressorts überhaupt aufgeteilt? Also es ist natürlich schon sehr viel Spekulation dabei.
Okay, dann gehen wir da vielleicht doch noch nicht zu sehr ins Detail.
Es würde vor allem sehr lange dauern, wenn wir das jetzt durchdeklinieren.
Wir lieben zwar alle Gerüchte, aber dann lassen wir da doch noch ein bisschen Zeit ins Land streichen.
Wir haben noch viele Wochen, wo wir darüber sprechen können.
Jetzt aber mal noch zu den Beteiligten an der Regierung. Dass die NEOS als drittes mit ins Boot geholt werden sollen, das ist nach wie vor die wahrscheinlichste Variante.
Das ist ganz bestimmt die wahrscheinlichste Variante. Gleichzeitig wird aktuell in der SPÖ sehr klar betont, dass es für sie keine Präferenz in Bezug auf die NEOS gibt und dass die Grünen für sie genauso im Spiel sind. Das stimmt bestimmt auch. Es ist gerade aus so rund um das Lager, um Parteichef Andreas Babler, haben die Grünen in vielen Fragen wahrscheinlich sogar bessere Karten, weil sie ähnlicher gestrickt sind wie die SPÖ. Gleichzeitig ist in der ÖVP, und das ist wirklich relativ massiv, eine so klare Abwehr Abwehrhaltung gegen die Grünen da und auch in der türkisen Basis eine so starke Abneigung und Abwendung inzwischen passiert vom aktuellen kleinen Koalitionspartner, dass ich mir schwer vorstellen könnte, dass sich die ÖVP in nächster Zeit in irgendeiner Form darauf einlassen würde, dass die Grünen da wieder ins Spiel gelangen. Ich glaube, die wären wirklich nur die absolute Notfalloption aus Sicht der Volkspartei.
Vorher müssen sich sowieso ÖVP und SPÖ noch wirklich einig werden, dass sie in Koalitionsverhandlungen treten möchten. Wie optimistisch bist du denn da derzeit, dass diese Sondierungsgespräche positiv ausgehen?
Ich denke eher schon, dass sie in Koalitionsverhandlungen gehen werden. Ich nehme an, das wird auch jedenfalls noch im November passieren. Also ich habe heute auch ein bisschen herumtelefoniert in beiden Parteien und da war auch so, ja, diese Woche ist vielleicht ein bisschen zu knapp, Ende nächster Woche dann vielleicht schon realistischer, aber irgendwie so spätestens in 3 Wochen wird man sich geeinigt haben, ob es jetzt irgendwie weitergeht oder doch nicht. Beide Parteien stehen unter einem relativ großen Druck, dass das Ganze funktioniert. Die SPÖ aus dem Grund, dass es die einzige Option für sie ist, wieder in eine Regierung zu kommen. Und in der Opposition haben sich jetzt die Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren wirklich nicht besonders wohl gefühlt. Und aus ÖVP-Sicht ist es auch relativ essentiell, dass das Ganze funktioniert, weil sich ÖVP-Chef Karl Nehammer de facto einzementiert hat in seiner Positionierung, dass er nicht mit Herbert Kickl koalieren möchte. Und wenn er nicht mit Herbert Kickl koalieren möchte und die FPÖ aber überhaupt keinen Grund hätte, von Herbert Kickl abzugehen, nachdem er mit dem gerade die Wahl gewonnen hat, ist es so, dass die ÖVP de facto ihre Führung austauschen müsste, bevor sie in irgendeine andere Variante überhaupt mit zu verhandeln beginnen kann. Von dem her gibt es in beiden Parteien eine sehr große Bereitschaft, dass es schlussendlich klappen wird.
Das heißt, wir sollten in wenigen Wochen wissen, ob SPÖ und ÖVP es ernsthaft miteinander versuchen wollen, bis dann eine Regierung steht. Vermute ich mal, dass es dann aber noch ein bisschen länger brauchen würde.
Ja, also ich meine, Sondierungsgespräche sind ja nicht gleich Sondierungsgespräche. Ich glaube, man kann irgendwie mal ganz grundsätzlich sondieren, ob die Stimmung passt. Man kann natürlich auch schon in einigen Themenbereichen wirklich ganz klar abstecken, wohin die Reise gehen soll. Meinem Eindruck nach ist eher Zweiteres der Fall. Es wurde jetzt gerade auch nochmal eine Gruppe eingerichtet mit Fachleuten aus beiden Parteien und auch externen Expertinnen und Experten, wo eben gerade so Budgetfragen nochmal abgesteckt werden sollen. Also es geht da offensichtlich doch schon relativ auch ins Detail und um tatsächliche Sachfragen. Und ewig zuwarten werden auch beide nicht wollen. Aber ja, es wird sich ganz bestimmt noch ziehen. Wenn wir uns zurückerinnern, die letzten Regierungsverhandlungen damals zwischen ÖVP und Grünen, da fand die Wahl am gleichen Tag statt wie diesmal, nämlich Ende September. Und dann Anfang Jänner stand die Regierung. Ja, also vielleicht ist das in irgendeiner Form ein Gradmesser, aber man kann es natürlich überhaupt nicht sagen.
Du hast Herbert Kickl vorher schon kurz angesprochen als Parteivorsitzender des großen Wahlgewinners FPÖ. Steht er jetzt trotzdem bei den Regierungsverhandlungen außen vor? Nimmt er das gelassen und hofft immer noch darauf, dass die Gespräche scheitern könnten, vielleicht sogar Neuwahlen rausschauen? Oder hat er sich schon mit 5 weiteren Jahren Opposition abgefunden? Wie ist da dein Eindruck?
Also es gibt durchaus einige Freiheitliche, die so im Hintergrund sagen, besser könnte es für uns eigentlich kaum laufen. Die Wahl ist gewonnen, die FPÖ die stärkste Partei. Kickls Erzählung, er wird von allen anderen verhindert und die Elite bekämpft ihn, hat sich jetzt irgendwie zumindest dem Anschein nach bestätigt, weil ja tatsächlich niemand mit ihm koalieren will. Auch wenn das wohl mehr daran liegt, wie er sich im Vorfeld seinen potenziellen Koalitionspartner gegenüber verhalten hat und was seine Positionierungen natürlich betrifft. Aber ja, von dem her ist Kickl eigentlich in einer ganz angenehmen Position, jetzt mal abzuwarten. Und gleichzeitig ist die FPÖ natürlich regelmäßig am Herumstänkern. Also es wird laufend vor dieser Dreierkoalition der Verlierer gewarnt etc. Und irgendwie vor 5 schlechten Jahren die drohen. Also ja, die FPÖ ist gut beschäftigt damit, da ein bisschen Stunk zu machen vom Seitenrand.
Auch wenn wir gerade vor allem über die US-Politik sprechen angesichts der Wahl morgen, ist also auch in Österreich nach wie vor einiges los. Katharina Mittelstädt, vielen Dank, dass du uns da heute wieder mal einen guten Überblick verschafft hast.
Gerne, Antonia. Danke für die Einladung.
Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns übrigens immer über eine gute Bewertung, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und jetzt aber noch dranbleiben, im Meldungsüberblick geht's gleich unter anderem um die neuen Arbeitslosenzahlen, die der Wirtschaftsminister als zwiegespalten bezeichnet.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Rezession belastet weiterhin den Arbeitsmarkt in Österreich. Ende Oktober waren über 370.000 Menschen beim Arbeitsmarktservice AMS gemeldet. Davon waren mehr als 290.000 arbeitslos und nicht ganz 80.000 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer damit um 9,7% gestiegen. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher von der ÖVP bezeichnete die Lage am Arbeitsmarkt als zwiegespalten. Einerseits würde die Arbeitslosigkeit zwar steigen, andererseits gäbe es aber einen Beschäftigungsrekord und viele offene Stellen, sagte Kocher am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Es gäbe aber erste Anzeichen, nun vorsichtig optimistisch zu sein, sagte der Wirtschaftsminister in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Als Sorgenkind bezeichnete Kocher aber einmal mehr die Industrie. Zweitens, im Fall des zweifachen Mordes im Mühlviertel sind nun Gerichtsmedizin und Polizei gefordert. Laut Staatsanwaltschaft Linz sei mit dem Obduktionsergebnis des Tatverdächtigen, der 2 Menschen getötet haben soll, wohl erst gegen Montagabend zu rechnen. Wesentlich werde sein, den Todeszeitpunkt festzumachen, hieß es. Die Polizei hatte ja am Samstag die Leiche des Jägers gefunden, der am Montag zuvor einen Bürgermeister und einen Jagdleiter aus dem Bezirk Rohrbach erschossen haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er sich selbst getötet hat. Das Verfahren gegen den Beschuldigten wird mit seinem Tod eingestellt. Die Ermittlungen gehen aber weiter. Die Polizei muss alle Spuren auswerten, etwa jene am Auto des Toten. Geklärt werden muss ja unter anderem, wo sich der Mann in den Tagen nach den Morden aufgehalten hat. Und drittens, traurige Nachrichten heute aus der Musikszene. Die US-Musiklegende Quincy Jones ist tot. Der weltweit gefeierte Produzent und Komponist sei am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Sprecher mit. Jones wurde 91 Jahre alt. US-Medien würdigten ihn als Musiktitan, Maestro, Unterhaltungsikone und Universalgenie. Auf der Standard.at lesen Sie einen ausführlichen Nachruf zu ihm und natürlich auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und dann haben wir noch einen Hörtipp für Sie. Morgen, am 5. November, wählen die USA ja einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Alles, was Sie bis dahin schon mal über das US-Wahlkampffinale wissen müssen, haben wir in unserer letzten Folge von Thema des Tages erklärt. Die verlinken wir Ihnen nochmal in den Shownotes. Und bei unserem Schwester-Podcast Inside Austria ging es am Wochenende um eine 14-Jährige, die offenbar in sozialen Medien vom IS radikalisiert wurde und nun zu 2 Jahren Haft verurteilt worden ist. Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns übrigens immer. Schicken Sie uns die einfach an podcast@derstandard.at. Und falls Sie unsere Podcasts unterstützen wollen, dann hilft es uns immer, wenn Sie ein Standard-Abo abschließen. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.